Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ja, vielleicht hat ein junger Mensch jetzt zugehört und gedacht, boah, so toll Gitarre spielen möchte ich auch mal können. Oder ja, Pfeifen geht eigentlich relativ schnell, aber Keyboard und so, weil hier dieses Duo, die machen alles alleine, können jede Menge Instrumente spielen. Und ein Schritt wäre ja zum Beispiel in eine Musikschule zu gehen. Es gibt in Deutschland zahlreiche Musikschulen. Zigtausende Kinder, Jugendliche und auch durchaus Erwachsene nehmen da Musikunterricht. Und das Ganze zu relativ günstigen Preisen. Die meisten, die da lehren an diesen Schulen, sind Freelancer. Also Leute, die ja, andere Jobs im Musikbusiness haben und da auf Honorarbasis eben Unterricht geben. Nicht mehr lange. Könnte sein, denn es gibt ein Urteil vom Bundessozialgericht aus dem Jahr 2022, das sogenannte Herrenberg-Urteil. Und da stellt man fest, ja, die sind irgendwie scheinselbstständig. Und wenn das so weitergehen soll, amtlich, dann müssen die fest angestellt werden. Und das ist jetzt fällig und es ist nicht anfechtbar. Und wenn man mal auf Berlin guckt zum Beispiel, dann drohen ab diesem Spätsommer für bis zu 45.000 Kinder und Jugendliche erhebliche Einschränkungen. Am Telefon ist jetzt Friedrich Kudolge, der ist Leiter einer Musikschule in Stuttgart und auch Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Musikschulen. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Müller, grüße Sie.
Ja, bleiben wir kurz noch in Berlin. Hier in der Hauptstadt sind knapp 80% der Lehrenden an Musikschulen frei. Und bislang gibt es keine konkreten Signale, wie es im Spätsommer mit denen weitergehen soll, außer... Das ist dann aber auch typisch für die Hauptstadt. Wir haben kein Geld. Wie beurteilen Sie die Situation, wenn Sie mal auf Berlin gucken?
Naja, wir haben natürlich bundesweit eine ähnliche Situation wie in Berlin auch. Die Kommunen als Träger unserer öffentlichen Musikschulen sind natürlich auch an eine finanzielle Grenze angekommen, wo sie eben diese freiwillige Leistung, ich sage immer so schön, eine freiwillige Pflichteinrichtung der Kommune in der Form finanziell nicht mehr tragen können, wenn das Herrenberg-Urteil so umgesetzt werden soll und sofort auch umgesetzt werden muss, dann sind mit Sicherheit die Kommunen überfordert, bei denen viele Honorarbeschäftigungsverhältnisse einfach vorhanden sind.
Stichtag ist, glaube ich, der 1. August. Das ist bald. Und die Frage ist, wie gehen die jetzt damit um? Also Panik? Gibt es konkrete Pläne? Bietet man Festanstellungen an? Was haben Sie so gehört?
Es ist tatsächlich so, dass viele, viele Kommunen den Weg gegangen sind und eine Umwandlung der Honorarbeschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Anstellungsverhältnisse vorgenommen haben. Es gibt sehr, sehr viele positive Beispiele, auch im Übrigen, Herr Müller, von wirklich nicht so finanzstarken Städten wie Wuppertal zum Beispiel. Wuppertal ist da vorangegangen und hat gesagt, wir wollen versuchen, bis 2026 alle Honorarbeschäftigte, alle oder allen Honorarbeschäftigten ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis anzubieten und haben in einem ersten Schritt 20 Äquivalentstellen geschaffen, um das anbieten zu können. Das reicht noch nicht ganz, um alle Honorarbeschäftigungsverhältnisse umzuwandeln, aber das ist ein erster großer Schritt und deren Vorhaben ist eben zum Beispiel bis 2026 das zu erreichen, die Vollbeschäftigung bzw. die volle Sozialversicherungspflicht auch zu erreichen. Und so geht das in der gesamten Bundesrepublik. Bielefeld hat umgewandelt, Hildesheim hat umgewandelt, Leipzig hat sehr, sehr viele neue Stellen schaffen müssen, hat auch vollständig umgewandelt, Dresden hat umgewandelt. Also es gibt sehr, 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 sehr viele positive Beispiele.
Ja, in Mecklenburg-Vorpommern hat man 350.000 Euro locker gemacht. Das klingt ja erstmal viel, aber da sagen die Betroffenen dort, ja, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist das Äquivalent für 10 Musiklehrende auf, ich glaube, 12 Musikschulen oder so. Andersrum aber gefragt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Wuppertal nennen und die anderen Städte, wie haben die das denn gemacht? Haben die irgendwo eine Gelddruckmaschine oder woher haben die das Geld?
Nein, die haben keine Gelddruckmaschine. Sie nehmen eben die Verantwortung für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen sehr, sehr ernst und haben versucht und gehen einfach diesen Weg, um dem BSG-Urteil zu entsprechen. Und das ist, finde ich, großartig.
Dann haben sie offensichtlich auch nochmal 2 Jahre damit erkauft. Man sagt, wir brauchen natürlich eine gewisse Zeit.
Ja,
das ist natürlich schon mal ganz, ganz clever. An der Geschichte hängt aber eine Menge dran. Ich meine, die klassische Situation ist ja die. Also, wir haben eine Jazzmusikerin, die arbeitet 1 bis 2 Tage in der Woche in der Musikschule, gibt da Saxophonunterricht. Die ist mutmaßlich über die Künstlersozialkasse versichert. Mhm. Den Rest der Zeit studiert sie noch weiter Instrument, spielt in ihrer Band, wie auch immer. Mhm. Für die ist doch eine Festanstellung überhaupt keine Option.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich die Jazzmusikerin natürlich nicht kenne. Aber Herr Müller, Sie müssen auch überlegen, dass viele Musikerinnen und Musiker nicht freiwillig auf Honorarbeschäftigungsverhältnissen gesetzt sind. Also wir haben insgesamt 40.000 Lehrende an unseren 934 öffentlichen Musikschulen in Deutschland und davon sind 17.000 Lehrende im Honorarbeschäftigungsverhältnis. Und sicherlich mag es da Ausnahmen geben, aber ich schätze mal, dass die Zahl derer tatsächlich, die weiterhin ein Honorarbeschäftigungsverhältnis haben wollen, sehr, sehr gering ist. Die meisten wollen ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis ihr eigen nennen können. Denn Honorarbeschäftigungsverhältnis bedeutet, wenn der Schüler ausfällt, wird die Stunde nicht bezahlt. Wenn der Lehrer krank ist, wird die Stunde nicht bezahlt. Es sind also erhebliche Risiken damit verbunden. Mhm. Und ich glaube, auch Musikerinnen und Musiker, ich spreche jetzt hier nicht im Namen der Gewerkschaft, sondern ich spreche wirklich als Trägervertreter, die Musikerinnen und Musiker brauchen ein ordentliches Beschäftigungsverhältnis. Im Übrigen hat das auch was mit dem Berufsbild des Musikpädagogen oder der Musikpädagogin zu tun. Das müssen wir dringend verbessern, denn wir haben immer weniger junge Menschen, die ein musikpädagogisches Studium aufnehmen.
Ja, kein Wunder. Ich meine, wir haben uns mal im Kollegenkreis umgehört. Da gibt es eine Menge Leute, die welche kennen. Und wir haben dann mal so ein paar Honorare erfahren. Und das fand ich ganz schön erschreckend, wie richtig schlecht das bezahlt ist.
Richtig.
Also es ist natürlich alles eine Frage des Geldes. Ich habe mir auch mal so ein paar Kosten angeguckt. Also was würde ein Einzelunterricht kosten, Gruppenunterricht? Und das natürlich alles ausdifferenziert. Ich fand das alles sehr angenehm durchaus. Das fand ich alles nicht teuer. Könnte man nicht einfach die Beiträge erhöhen, um da so ein bisschen Luft zu schaffen?
Das halte ich für sehr, sehr schwierig, weil im Bundesdurchschnitt gesehen tragen die Eltern bereits 40% der Gesamtkosten der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Die Kommunen, die tragen zwischen 30% und 60% der Gesamtkosten und die Bundesländer, die tragen zwischen 4,5% und rund 15% der Gesamtkosten. Das heißt, wir haben hier auch ein Missverhältnis und ich glaube nicht, dass wir einfach den Eltern noch mehr zumuten können. Ich glaube auch nicht, dass wir den Trägern der Musikschulen, den Kommunen, den Städten, Gemeinden und Landkreisen auch noch zumuten können, noch mehr zu tragen. Ich glaube, wir brauchen hier eine gesamtstaatliche Lösung, in dem wirklich alle drei Ebenen, das heißt, sprich das Land, das Bundesland ein Drittel trägt, die Kommunen ein Drittel der Gesamtkosten trägt und die Eltern ein Drittel der Gesamtkosten trägt. Ich glaube, das ist eine gerechte Aufteilung der Gesamtkosten musikalischer Bildung von Kindern und Jugendlichen.
Ich habe es am Anfang gesagt, in Berlin ist eine gewisse Aufregung, also die 45.000 Kinder, Jugendliche und noch ein paar andere, die jetzt sich da schon irgendwie gefährdet sehen nach dem Sommer. Was glauben Sie, was wird in den nächsten Monaten passieren? Also kommt da jetzt wirklich der große Hammer vorbei und sagt, hier, wenn ihr das nicht sofort alles löst, ist Ende? Oder glauben Sie, dass wir zu einer pfleglichen Einigung kommen werden?
Na, ich hoffe natürlich und ich bin der Optimist, dass wir zu einer guten Einigung kommen werden. Nur wir haben die Schwierigkeit, dass die privaten, die gewinnorientierten Musikschulen, wie es in Berlin so schön heißt, auch keine andere Lösung anbieten können. Also die sind ja momentan ja auch davon betroffen, dass die eben das BSG-Urteil entsprechend umsetzen müssen. Und im Bereich der unternehmerischen Eingliederung von Kolleginnen und Kollegen auch in privaten Musikschulen ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis anbieten müssen. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Entscheidung zu treffen, wollen wir weiterhin die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen gewährleisten? Ja oder nein? Weil so viele Solo-Selbstständige werden wir nicht haben, die das dann entsprechend abdecken können.
Brenzlige Personalsituation an den deutschen Musikschulen droht. Hintergrund ist das Herrenberg-Urteil von 2022, wo es um Scheinselbstständigkeit geht und die Forderung ist, Musiklehrende an deutschen Musikschulen in ein ordentliches Beschäftigungsverhältnis zu bringen. Und ganz so einfach ist das nicht. Darüber habe ich gesprochen mit Friedrich Kohdolge, Leiter der Musikschule in Stuttgart und Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Musikschulen. Haben Sie vielen Dank.
Gerne, Herr Müller.